Die Schistosomiasis bilharziose ist eine schwächende parasitäre Krankheit, die hauptsächlich Kinder befällt. Sie wird von einem Saugwurm hervorgerufen, der durch Wasserschnecken übertragen wird und befällt hunderte Millionen Menschen in der ganzen Welt. Oft wird sie vom Menschen herbeigeführt, denn sie nimmt mit dem Bevölkerungswachstum und der Entwicklung der Wasserressourcen, insbesondere der Bewässerung, zu. Den Kampf gegen die Schistosomiasis beeinflussen solche Faktoren wie die Gesundheitserziehung in Bezug auf das menschliche Verhalten, Aufklärung über die Vermeidung von Kontakten mit dem Krankheitsüberträger, die Verbesserung der Wasserqualität und der Hygiene, Aufklärung, Ausscheidungen nicht ins Wasser abzusetzen, sowie die Entwicklung spezifischer Maßnahmen, zum Beispiel besserer Medikamente, Tests und möglicher Impfstoffe, ganz zu schweigen von umweltfreundlichen Chemikalien zur Vernichtung der krankheitsübertragenden Schnecken. Die internationale Arzneimittelindustrie hat sich interessiert gezeigt, nach neuen Medikamenten gegen die Schistosomiasis zu suchen. Filariose ist der Oberbegriff für Krankheiten, die von winzigen Würmern verursacht werden. Viele Millionen Menschen werden damit infiziert, was Erblindung, wie bei der Onchozerkose oder Flussblindheit, oder Elephantiasis oder einen allgemeinen geschwächten Gesundheitszustand zur Folge hat. Es werden wirksamere Methoden, Arzneimittel oder Impfstoffe zur Verhütung dieser Krankheiten, zur Behandlung infizierter Personen sowie zur Bekämpfung der Insekten, die diese Fadenwürmer übertragen, benötigt. Es wurde bereits ein Netz von Forschungseinrichtungen zur Erprobung potenzieller Verbindungen gegen die Filarien geschaffen. In tropischen Gebieten wurden Zentren für die klinische Forschung gegründet. Neue Arzneimittel werden derzeit in Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie entwickelt. Es wurde enge Verbindung zu dem laufenden Programm für die Bekämpfung der Onchozerkose in Westafrika hergestellt. Die Suche nach einem Impfstoff hat begonnen. Die Malaria ist eine der ältesten Geißeln der Menschheit. Jährlich kommt es zu etwa 150 Millionen gemeldeten Fällen. Allein in Afrika sterben alljährlich 1 Million Kinder an der Malaria. Mitte der 50er Jahre hielt man es einige Zeit für möglich, die Krankheit vom Gesicht der Erde zu eliminieren. Doch die Malaria hat wieder ihr Haupt erhoben. Heute gibt die Malaria-Situation in der Welt Anlass zu ernster Besorgnis, besonders wegen des Ausbreitens der Arzneimittelresistenz beim Erreger und der Insektizidresistenz bei den malariaübertragenden Moskitos. Neue Mittel in Gestalt wirksamerer Medikamente, Impfstoffe und verbesserter Diagnoseverfahren werden dringend benötigt. Es ist Forschungsarbeit nötig, um die bestmögliche Nutzung vorhandener und neuer Mittel zu gewährleisten. Im Rahmen der neuen globalen Strategie gegen die Malaria wird derzeit eine bedeutende Anstrengung unternommen, die Methoden der Malaria-Bekämpfung im Feld zu verbessern. Das Sonderprogramm für die Tropenkrankheiten hat mit starker Unterstützung der Wissenschaftler in aller Welt ein umfassendes Forschungsprogramm in Angriff genommen. Zu den Programmzielen gehört die Entwicklung eines Malaria-Impfstoffs. Zwar ist die Arbeit daran recht weit vorangeschritten, doch wird es noch 5 bis 10 Jahre dauern, ehe ein solcher Impfstoff zum Feldeinsatz gelangt. Wie erwähnt, werden 5 der vom Programm für Tropenkrankheiten erfassten Krankheiten durch Tiere übertragen. Malaria und Filariose durch Moskitos, Onchozerkose durch eine winzige Mücke, Simulium damnosum, die Schlafkrankheit durch die Tsetsefliege, die Schistosomiasis durch Schnecken und die Leishmaniose durch Sandfliegen. Dies deutet auf die Wichtigkeit eines Fachbereichs in der WHO hin, der sich unter der Bezeichnung Biologie und Bekämpfung der tierischen Krankheitsüberträger mit der Ökologie und dem Verhalten von krankheitsübertragenden Insekten und anderen Zwischenwirten, Schnecken, Ratten usw. befasst. Eines seiner Ziele besteht darin, unbedenkliche und unaufwendige biologische Mittel zur Bekämpfung dieser Krankheitsüberträger und Zwischenwirte zu ermitteln, zu entwickeln und anzuwenden, um die Folgen von deren Resistenz gegenüber den vorhandenen Pestiziden zu lindern. Die von Tieren übertragenen Krankheiten können als Krankheiten der menschlichen Umwelt angesehen werden. Auch andere Umweltfaktoren spielen eine Rolle bei der Ausbreitung von Krankheiten. Das Wasser ist wohl die Nummer 1 unter diesen Faktoren. Die wichtigste über das Wasser übertragene Krankheit ist die Cholera, von der man in der ganzen Welt weiß, dass sie besonders in den Slums von Großstädten wie im Bild grassiert. In den letzten 20 Jahren wurde Cholera aus etwa 80 Ländern in Asien, Afrika und Europa gemeldet. Sie ist in Gebieten mit unzureichender Wasserversorgung und Hygiene sowie einer bereits hohen Neuerkrankungsrate akuter Durchfallkrankheiten endemisch geworden. Zwar nehmen die meisten Erkrankungen einen leichten Verlauf, doch kann sich die Cholera rasch ausbreiten und tödlich sein, falls sie nicht behandelt wird. Die akuten Durchfallkrankheiten, von denen die Cholera nur ein Beispiel ist, stellen eines der größten sozialen Übel in der dritten Welt dar. Sie töten Kinder, hemmen deren Wachstum und beeinträchtigen für immer die Lebensqualität der Überlebenden. Das Problem ist gewaltig und komplex, weil tief verwurzelte Kultur- und Verhaltensfaktoren mitspielen, besonders auf dem Gebiet der Ernährung, ganz zu schweigen von den klarer auf der Hand liegenden sozialen und ökonomischen Ungleichheiten. Obwohl man sich des Problems weithin bewusst geworden ist, mangelt es bisher an Engagement zu seiner Bewältigung. Hauptrichtung des globalen WHO-Programms für die Bekämpfung der Durchfallkrankheiten sind Systeme der oralen Rehydrierung zur Durchfallbehandlung, besonders bei Kindern. Viele Länder wenden dieses System bereits an. Die WHO und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen arbeiten mit den Regierungen bei der Erarbeitung nationaler Programme zur Förderung der oralen Rehydrierung zusammen, um die Sterblichkeit und die Auswirkungen der Unter- und Fehlernährung zurückzudrängen. Zwar ist die Umwelt Ursache vieler gesundheitlicher Beeinträchtigungen, doch unleugbar ist der Mensch selbst oft an der schlechten Umwelt schuld. Je mehr Menschen auf dem Planeten Erde leben, desto mehr verbrauchen sie und desto stärker wird die Umwelt verschmutzt. Verunreinigtes Wasser in Verbindung mit unzureichender Abwasser- und Abfallbeseitigung, ungenügende Lebensmittelhygiene und schlechte Wohnbedingungen sind in armen städtischen und ländlichen Gebieten die wichtigsten Probleme. Die durch moderne Verfahren von Industrie und Landwirtschaft verursachte Umweltverschmutzung erhöht die gesundheitlichen Gefährdungen spürbar. In Großstädten wie dieser im Bild kann der Abfall nur durch die städtischen Behörden beseitigt werden. Im Dorf müssen die Bewohner den Abfall selbst beseitigen, wobei sie vom gemeinschaftsintegrierten Mitarbeiter der gesundheitlichen Grundbetreuung beraten und unterstützt werden. Hinsichtlich der Abfallbeseitigung legt die WHO-Konzeption der gesundheitlichen Grundbetreuung großen Wert auf die Errichtung individueller Latrinen zur hygienischen Beseitigung menschlicher Fäkalien. Den meisten Menschen in der dritten Welt fehlt es an Einrichtungen hierfür, weshalb sie ständig von Darminfektionen bedroht bleiben, die durch verschmutztes Wasser und andere Überträger, zum Beispiel Fliegen, übertragen werden. Es gibt zwei Mittel, um den für Millionen Kinder tödlichen Teufelskreis der parasitären Krankheiten zu durchbrechen: das Errichten einer Innen- oder Außenlatrine für jedes Familienhaus und die Versorgung der Gemeinschaft mit einwandfreiem Trinkwasser. Ist die Behandlung der Durchfallkrankheiten, wie bereits festgestellt, ein einfaches Problem der kurativen Medizin, orale Rehydrierung, so kann die Verhütung dieser Krankheiten nur dann vollständig gelingen, wenn alle Menschen der Welt mit einwandfreiem Trinkwasser versorgt werden. Etwa 80% der Menschen in den ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer haben keinen Zugang zu einwandfreiem Wasser. Ständig leiden schätzungsweise etwa 400 Millionen Menschen an Gastroenteritis. Die chemische Verunreinigung des Wassers durch Abfälle aus Industrie und Landwirtschaft ruft zunehmende Besorgnis hervor. Die laut Hochrechnungen zu erwartende Zunahme der Weltbevölkerung von 4 auf 6 Milliarden bis zur Jahrhundertwende und die Landflucht zeigen nur, wie dringlich und gewaltig dieses Problem ist. Die UNO hat den Zeitraum 1981 bis 1990 zum internationalen Jahrzehnt für Trinkwasserversorgung und Abfallbeseitigung erklärt. Die WHO hofft sehr, dass bis zum Jahre 1990 alle Menschen der Welt dank der Nutzung einfacher, bedarfsgerechter Technik auf diesem oder jenem Wege Zugang zu sauberem Wasser haben werden. Die Besorgnis um die menschliche Umwelt ist in der ganzen Welt berechtigt. Die Luft- und Wasserverschmutzung ist für alle Länder, unabhängig vom Entwicklungstempo, problematisch, wenn auch zuweilen aus sehr unterschiedlichen Gründen. Aus Besorgnis über die akuten, chronischen und die zuweilen als Spätfolgen auftretenden toxischen Wirkungen von Chemikalien in der Luft, im Wasser, in der Nahrung und anderen Verbrauchsgütern sowie am Arbeitsplatz hat die WHO im Jahre 1973 ein Programm für umweltgesundheitliche Kriterien in enger Zusammenarbeit mit einigen, es sind 25 nationalen Stützpunkten, und dem UNO-Umweltprogramm in Angriff genommen. Ziel des Programms ist die Bereitstellung von Informationen über umweltbedingte Gesundheitsgefährdungen als Grundlage für die Erarbeitung nationaler Standards und für weitere Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung der Qualität der menschlichen Umwelt. Die WHO hatte sich zum Ziel gesetzt, die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden sowie die Exposition gegenüber Lärm und ionisierenden Strahlen auf ein Maß zu reduzieren, das die Gesundheit nicht gefährdet und dies möglichst ohne die soziale, ökonomische und technische Entwicklung über Gebühr zu beeinträchtigen. Überall in der Überwachung und Kontrolle der Umweltverschmutzung ist der Techniktransfer nicht nur von den Industriestaaten zu den Entwicklungsländern, sondern auch zwischen letzteren ein wichtiger Bestandteil. Zur Umwelt gehört auch der Arbeitsplatz. Die Werktätigen haben ein Recht auf Schutz. Ohne gesunden Arbeitsplatz ist die Produktivität gering. Seit 1976 gibt es für das arbeitshygienische Programm der WHO, das größtenteils in Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeitsorganisation verwirklicht wird, eine neue Orientierung. Darin wird die Auswirkung der Arbeitshygiene sowohl auf die Gesundheit als auch auf die Wirtschaftslage der Entwicklungsländer anerkannt. Die Tätigkeit der Arbeitsmediziner und Hygieniker besteht darin, gesundheitliche Gefährdungen in der Arbeitsumwelt zu erkennen, zu bewerten und einzudämmen, sowie die Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden. Wie hoch liegen beispielsweise die maximalen akzeptablen Konzentrationen toxischer Substanzen in einem bestimmten Industriezweig? Es handelt sich um eine gewaltige Aufgabe, da die Werktätigen tausenden potenziellen Schadstoffen ausgesetzt sind. Eine der Herausforderungen auf diesem Gebiet ist die Entwicklung einfacher, zuverlässiger Methoden für das Erkennen von Schadsubstanzen in der Arbeitsumwelt. Ein weiteres Problem von weltweitem Interesse, sowohl in armen wie in reichen Ländern, ist die Mund- und Zahngesundheit. Die Karies steht noch immer an der Spitze der weitest verbreiteten Krankheiten in der heutigen Welt. Die globale WHO-Datenbank zeigt ein stürmisches Ansteigen der Karies in den Entwicklungsländern und die Gesundheitsbehörden in allen Ländern sehen sich mit Problemen von Mund- und Zahnkrankheiten konfrontiert. Ein neues Programm zur Verhütung dieser Krankheiten wurde von der WHO im Jahre 1976 begonnen. Das WHO-Forschungsprogramm für Mund- und Zahngesundheit befasst sich mit den wesentlichen Ursachen der Karies und der Organisation stomatologischer Dienste. Die Ergebnisse stellen eine gesicherte Grundlage für die Planung neuer und die Verbesserung bestehender stomatologischer Dienste dar. Bei der geistigen Gesundheit geht es in der ganzen Welt vor allem um den Einfluss psychosozialer Faktoren auf das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaften. Negative Folgen der Entwurzelung durch stürmischen sozialen Wandel, Migration und Umsiedlung sind wohl bekannt. Die Auflösung der Stammesordnung zum Beispiel führt zu Slums, wie im Bild besonders am Rande von Großstädten. Das WHO-Programm über psychosoziale Aspekte der menschlichen Umwelt befasst sich mit den Faktoren, die das Familienleben gefährden, und mit Auswirkungen des Stress auf gefährdete Personen in unterschiedlichen soziokulturellen Milieus. Ein weiteres Ziel ist die Verhütung und Minderung sozialer Nachteile für Personen mit Geistesstörungen. Jüngste Fortschritte in der Betreuung und Behandlung haben zu gewaltigen Möglichkeiten für die Milderung von Geistesstörungen bei vielen Patienten geführt. Auch die Industriestaaten haben ihre Gesundheitsprobleme. Zwar scheinen sich diese von denen der Dritten Welt zu unterscheiden, doch ist dies nur statistisch der Fall. Nicht übertragbare Krankheiten wie Herzkrankheiten und Krebs treten auch in armen Ländern auf, doch den Schwerpunkt für die Regierungen und Gesundheitsbehörden bilden wegen der größeren Häufigkeit nach wie vor die übertragbaren Krankheiten. Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Geistesstörungen und Stoffwechselkrankheiten, zum Teil als Zivilisationskrankheiten bezeichnet, betreffen Entwicklungsländer wie Industriestaaten und fordern gewaltige Opfer in Gestalt menschlichen Leids und wirtschaftlicher Verluste. Dieser traurigen Aufzählung lassen sich andere Todes- und Schädigungsursachen hinzufügen, zum Beispiel die Unfälle, besonders Verkehrsunfälle, und das Rauchen, die beiden vielleicht wichtigsten verhütbaren Ursachen von Krankheit, Schädigung und Tod in der Welt von heute. Unter den Herz-Kreislauf-Krankheiten ist die Hypertonie wahrscheinlich die wichtigste Störung. Unbehandelt führt sie zu schweren Herzkrankheiten. Dieser Bluthochdruck ist eine schweigende, schleichende Bedrohung der Gesundheit für Menschen in aller Welt. Die Hypertonie kann selbst gefährlich sein, weil sie wegen fehlender Symptome in den Frühstufen oft unbemerkt bleibt. Ihre Komplikationen gehören jedoch zu den wichtigsten Ursachen von Tod und Arbeitsunfähigkeit. Dies ist zwar den Medizinern allgemein bekannt und es gibt auch Mittel gegen die Hypertonie, doch der größte Teil der Bevölkerung ist sich des Problems nicht bewusst und wird darüber nicht aufgeklärt. Von der WHO wurde ein Netz von Kooperationszentren geschaffen, um die Möglichkeit der gemeinschaftsintegrierten Bekämpfung der Hypertonie zu untersuchen. Es werden unterschiedliche Methoden angewandt und miteinander verglichen. Die WHO setzt sich insbesondere für ein Herangehen ein, das sich ohne weiteres an die sozialökonomischen Bedingungen der Entwicklungsländer anpassen lässt. Besteht in der Gemeinschaft der starke Wille zur Bekämpfung des Problems und zur Schaffung eines Programms unter Nutzung verschiedenartiger Möglichkeiten, können schätzungsweise tausende Menschenleben jährlich durch Bekämpfung der Hypertonie gerettet werden. Die Ernährungsprobleme in den Industriestaaten unterscheiden sich von denen in den Entwicklungsländern. Die übermäßige Nahrungsaufnahme ist nur eine andere Form der Fehlernährung und tritt in reichen Industriestaaten auf, wo sie eine wichtige Ursache der Herz-Kreislauf-Krankheiten ist. Die Ärzte haben einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und Herzkrankheiten festgestellt. Man weiß, dass das Übergewicht nicht nur den Bluthochdruck fördert, sondern auch zu erhöhtem Blutcholesterinspiegel und in manchen Fällen zu Diabetes führt. Bei Übergewicht gilt es, die täglichen Essgewohnheiten zu überprüfen. Der Patient selbst muss versuchen, das Ungleichgewicht zu korrigieren. Praktisch bedeutet dies verringerte Kalorienaufnahme, besonders in Bezug auf gesättigte Fette, Alkohol und Zucker. Nötig ist auch die Reduzierung der zusätzlichen Aufnahme von Fett, Butter, Speiseöl und Margarine und der weitgehende Ersatz fetter, tierischer Produkte durch magere. Der Anteil von Obst und Gemüse an der täglichen Kost ist zu erhöhen. Eine der besten Möglichkeiten der Bekämpfung der Herz-Kreislauf-Krankheiten ist die körperliche Betätigung. Alle Ärzte empfehlen diese, besonders das Spazierengehen. Zwar gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass körperliche Betätigung tatsächlich den Herz-Kreislauf-Krankheiten vorbeugt und die Lebenserwartung erhöht, doch wird regelmäßige körperliche Anstrengung bis zu einer gewissen Intensität benötigt, damit der menschliche Körper zufriedenstellend funktioniert. Es besteht jetzt Einigkeit darüber, dass die körperliche Betätigung zu den gesunden Lebensgewohnheiten zu zählen ist. Sie sollte nicht nur auf die Verhütung von Herz-Kreislauf-Krankheiten abzielen, sondern auf bessere Gesundheit ganz allgemein. Dann wird höchstwahrscheinlich auch die Lebenserwartung zunehmen und die Gefahr des Herzinfarktes abnehmen. In Finnland zum Beispiel, wie im Bild, gehören zu einem gemeinschaftsintegrierten Programm für gesundes Herz auch gemeinsame Mahlzeiten und gemeinsames Üben. Es gibt nicht den Krebs, sondern etwa 100 verschiedene Formen. In vielen Industriestaaten ist der Krebs nach den Herz-Kreislauf-Krankheiten die zweitwichtigste Todesursache. In den letzten Jahren wurden viele neue Möglichkeiten der Krebsbekämpfung entwickelt. Mehr Fälle, als man gewöhnlich annimmt, sind heilbar, wenn die Krankheit früh erkannt und rechtzeitig behandelt wird. Doch gibt es noch viele offene Fragen, auf die durch Forscher in aller Welt die Antworten gesucht werden. Fortschritte in der Krebstherapie können sich nur aus Versuchen mit neuen Behandlungsformen ergeben und die klinischen Versuche werden hierfür allgemein als am wirksamsten betrachtet. Eine der Aufgaben der WHO besteht darin, die Ergebnisse der Krebsbekämpfung zu koordinieren und international zugänglich zu machen. Andere WHO-Programme befassen sich mit der Ermittlung der Krebsursachen, der Verbesserung der Behandlungsmethoden, der Standardisierung der Krebsregister und Meldungen, der Veröffentlichung von Tumornomenklaturen und Atlanten und der fachlichen Beratung beim Erarbeiten nationaler Pläne für die Krebsbekämpfung. Die Grundlagenforschung ist die Domäne der Internationalen Organisation für Krebsforschung. Sie wurde 1965 von der Weltgesundheitsversammlung als selbstständig finanzierte Organisation im Rahmen der WHO geschaffen. Der Hauptsitz befindet sich in Lyon, Frankreich. Die IARC hat Forschungszentren in Iran, Kenia und Singapur. Hauptsächlich widmet sie sich der Entdeckung kanzerogener Substanzen, da nach ihren Feststellungen 80% der Krebsfälle auf umweltbedingte und somit verhütbare Faktoren zurückzuführen sind. Die IARC befasst sich auch mit Krebsformen ungewöhnlicher oder unerklärlicher geografischer Verbreitung, wofür die internationale Zusammenarbeit unerlässlich ist, mit der Rolle der Viren für den Krebs, mit dem Zusammenhang zwischen Alkoholverbrauch und Krebs, der Erfassung von Daten über neue Krebsfälle in aller Welt und vielen anderen Problemen. Felduntersuchungen in verschiedenen Teilen der Welt werden durch biologische und chemische Forschungsarbeit ergänzt, die in den IARC-Laboratorien in Lyon sowie im Rahmen von Vereinbarungen in nationalen Forschungseinrichtungen in vielen Ländern geleistet wird. Die IARC betreibt auch ein Programm für die Aus- und Weiterbildung von Personal für die Krebsforschung. Die WHO ist nicht auf sich allein gestellt. Der größte Teil ihrer Arbeit wird durch internationale Wissenschaftskooperation in Form von Expertenkomitees auf der Grundlage von 47 Expertenlisten mit insgesamt etwa 2600 Wissenschaftlern sowie durch die Kooperationszentren geleistet. Kaum ein Land kann in den verschiedenen Bereichen von Wissenschaft und Technik bei der Gewinnung und Anwendung neuer Erkenntnisse für den Entwicklungsprozess autark sein. Deshalb werden Projekte der Zusammenarbeit auf regionaler und weltweiter Ebene angestrebt. Auf gesundheitlichem Gebiet wurden hierbei durch die Schaffung von Kooperationszentren auf verschiedenen gesundheitlichen Fachgebieten beträchtliche Erfolge erzielt. Dies geschah mit fachlicher Anleitung durch Experten aus aller Welt, die in Expertenkomitees gemeinsam beraten. Die Zusammenarbeit verläuft jedoch in zwei Richtungen und es muss sehr sorgfältig darauf geachtet werden, dass sie vor allem zur eigenständigen Entwicklung der technisch weniger entwickelten Länder beiträgt. Es kommt darauf an, den Missbrauch der Entwicklungsländer zu vermeiden, der deren Abhängigkeit von den Industriestaaten verewigen würde. Die Industriestaaten, internationalen Organisationen und Geldgeber tragen daher eine große Verantwortung dafür, dass bei der internationalen Wissenschaftskooperation die Interessen der Entwicklungsländer vorrangig beachtet werden. Auf dem Raumschiff Erde ist, wie Dr. Mahler, Generaldirektor der WHO von 1973 bis 1988 gern zu sagen pflegte, die Weltgesundheit unteilbar und die WHO ihr einigendes Mittel. In einer Rede vor der Weltgesundheitsversammlung tat er den ungewöhnlichen Schritt, direkt an die politischen Führer der Welt zu appellieren. Die gesundheitlichen Strebungen sind politisch weniger kontrovers als die meisten anderen sozialen Strebungen. Lassen Sie uns daher gemeinsam dieses Maß an nationaler und internationaler politischer Übereinstimmung voll ausschreiten. Das Streben nach Gesundheit ist nicht so nebensächlich, wie es bei Betrachtung der politischen Prioritäten wirken könnte. Im Streben nach Gesundheit fördert man die Entwicklung, denn diese ist nur dann real, wenn sie von sozialer ebenso wie von wirtschaftlicher Pein befreit. Machen Sie das Ziel der WHO, Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000, zum sozialen Ziel der Welt für das Ende des 20. Jahrhunderts. Dr. Mahler schloss seinen Appell mit den Worten: Politische Führer der Welt, nutzen Sie den neutralen Boden der Gesundheit, um den weltweiten Entwicklungsdialog zu fördern. Die WHO hat bereits bei der Festlegung ihrer Grundsätze bewiesen, dass ein solcher Dialog zwischen Ländern mit allen Schattierungen der politischen Ideologie nicht nur möglich, sondern auch überaus fruchtbringend ist. Nutzen Sie die Gesundheit als Hebel für die soziale und ökonomische Entwicklung. Nutzen Sie sie darüber hinaus als Plattform für den Frieden. Die weitsichtige Verfassung unserer Organisation erklärte bereits vor über 30 Jahren: Die Gesundheit aller Menschen ist eine grundlegende Voraussetzung für das Erreichen von Frieden und Sicherheit. Wenn Sie ein Gebiet finden können, auf dem sich die Menschen der Welt über Landesgrenzen und politische sowie ideologische Meinungsverschiedenheiten hinweg verständigen können, so nutzen Sie dies voll. Die Weltgesundheit kann ein solches Gebiet sein.